Herzlich willkommen zum SBB Podcast. Der SBB Podcast stellt berufliche Bildung und Digitalisierung in den Fokus. Mein Name ist Daniela Mietke. Wir befassen uns in unserem Podcast mit aktuellen Themen rund um unseren Arbeitsalltag. Wir stellen Kolleginnen und Kollegen vor und wir begrüßen Kursteilnehmende und Kooperationspartnerinnen. Meine Gäste heute sind Michael Kraft und Urs Theisen. Unser Thema ist Medienkompetenz und wir beleuchten das Thema aus verschiedenen Perspektiven. Ich möchte euch bitten, euch vorzustellen und auch gleich zu sagen, in welcher Form Medienkompetenz in eurem Berufsalltag eine Rolle spielt.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Michael Kraft und ich bin Dozent im Fachbereich 3. Und begleite da die Teilnehmer eigentlich tagtäglich im Bereich Medienkompetenz in Form meiner Didaktik und versuche eigentlich, wenn es geht, verschiedene Medien innerhalb der Lerninhalte oder Lernfelder zu integrieren.
Dankeschön. Urs, dann deine Worte bitte.
Ja, vielen Dank auch erstmal nochmal an dich, Daniela. Mein Name ist Urs Theisen. Ich arbeite auch im Fachbereich Beruf und Karriere, genauso wie mein Kollege Michael. Ich bin dort Schulungskoordinator, das heißt, ich bin sozusagen für die Planung der Lehrpläne und in Zusammenarbeit dann auch mit den Dozenten für die Unterrichtsinhalte zuständig. Und Medienkompetenz spielt eigentlich genau da rein. Also das heißt, man schaut natürlich, wo sind die Bedarfe unserer Teilnehmenden beziehungsweise auch der Dozenten in Hinrichtung Medienkompetenz und meine Aufgabe ist dann auch im Zweifelsfall zu sorgen, dass alles dafür bereit ist, dass man das überhaupt auch umsetzen kann.
Das hört sich gut an. Wenn wir einmal vier Aspekte von Medienkompetenz in den Fokus rücken, das ist einmal die Technik, die Anwendung, die Reflexion und das Lernen. Dann haben wir schon mal vier grobe Felder, aber einmal konkret die Frage gestellt, welche Medienkompetenzen braucht man, um in der digitalen Welt klarzukommen?
Ja, also erstmal ist das eine sehr wichtige Frage, würde ich behaupten, weil ich würde auch, glaube ich, sagen, mich auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen, dass eigentlich das auch die Fragen sind, die die Teilnehmer bewegen. Also was braucht man eigentlich von diesem großen Begriff Medienkompetenz, auch tagtäglich im Berufsalltag? Und natürlich ist es nicht so, dass es einfach eine eindimensionale Antwort darauf gibt, sondern im Grunde ist es ein Bündel aller dieser Bereiche. Aber bevor ich jetzt mal auf einen dieser Merkmale eingehen würde, möchte ich gerne mal erstmal den Begriff definieren, damit wir da so eine einheitliche Sprache dabei haben. Und wir hatten auch vorher schon mal im Büro miteinander so gesprochen, was heißt eigentlich kompetent oder überhaupt Medienkompetenz. Und da gibt es verschiedene Arten, das ja so ein bisschen herunterzufahren oder herunterzuleiten. Grundsätzlich halte ich das immer so als eine Bündel von bestimmten Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ich dann zielbewusst, beispielsweise um ein Problem lösen zu können, anzuwenden. So, das ist einmal vielleicht so eine hilfreiche Definition, an der wir uns so abarbeiten können. Und da wäre dann eben entscheidend, dass ich vielleicht Hardware bedienen kann. Und das wäre bei uns jetzt dieser Bereich Technik, also welche Hardware-Möglichkeiten an Laptops oder Smartphones kann ich eigentlich wie verwenden, um eben ein Problem im Berufsalltag zu lösen. Das wäre ein wesentlicher Punkt, den man dabei herunterfahren kann. Was wir aber viel wichtiger finden, und ich glaube, da werden wir auch gleich noch ein bisschen mehr sprechen, ist eben aber die Software. Also wie kann ich eigentlich bestimmte Inhalte auch produzieren mittels dieser Hardware? Und das ist eben dann auch, wie ich finde, eins der, sag mal, kritischen Momente, die wir in der Gesellschaft dann sehen, ja? Weil wir eben merken, dass eben nicht nur die Techniken, diese verschiedenen Techniken uns zur Verfügung stehen, sondern eben auch, dass wir mit diesen in gewisser Weise auch Probleme spezifischer Art lösen können. Ja? Und wenn ich dann auch mal aus meiner Erfahrung sprechen kann, ich habe mehrere Jahre als Unternehmensberater gearbeitet und da war eigentlich genau das der Knackpunkt, ja? Dass wir bei Klienten waren und die nicht ein Problem hatten mit einer Auswahl bestimmter Techniken, sondern den Umgang mit diesen Techniken zu finden. Und das ist dann eigentlich der Punkt, wo wir, glaube ich, auch in unseren Medienkompetenz Fach, das wir seit, ich glaube, 2019 neu aufgelegt haben, so eine Art Startpunkt gesetzt haben, dass wir gesagt haben, wir müssen nicht nur versuchen, die Teilnehmer mit bestimmten Medien zu konfrontieren, sondern wir müssen vor allem sie darin schulen, mit Techniken umzugehen. So, das ist erstmal vielleicht als erster Moment. Vielleicht möchtest du, Rosa, noch mal was ergänzen.
Naja, also du hast es schon sehr gut ausgeführt. Ja, also ich glaube, grundsätzlich müssen wir halt immer schauen, es wabern unglaublich viele Begriffe herum. Also auch eine Medienkompetenz oder digitale Kompetenzen, was sind Fähigkeiten, Fertigkeiten. Und auch ja, wenn man die HR sieht, sind Kompetenzen dort auch schon mal wieder ein bisschen fast anders definiert, als wenn wir jetzt so im psychologischen, erziehungswissenschaftlichen Bereich arbeiten. Insofern ist das sehr gut, wenn wir uns erstmal so eine gemeinsame Sprache da überhaupt erarbeiten, damit wir wissen, wo wollen wir hin. Was ich allerdings tatsächlich sehr interessant finde, ich will jetzt auch gar nicht so viel noch da weiter zu erzählen. Du hast ja alles Richtige gesagt, Michael. Was uns aber auffällt, ist, und was jetzt, glaube ich, tatsächlich ein Unterschied ist zu vorherigen Jahren, dass Medienkompetenz sich auf ganz, ganz viele weitere Berufsfelder einfach durchzieht. Also vorher hatte man ja häufig so in diesen klassischen kaufmännischen Berufen einfach immer ein sehr hohes Maß an Medienkompetenz. Und das haben wir inzwischen ja auch bei eher klassischen handwerklichen Berufen, in der Industrie, selbst bei Friseuren, also wo man ja auch sagt, das ist eigentlich ja so eher so ein handwerklicher Beruf. Auch da erfordert das immer mehr. Also, und wenn es halt um die Kompetenz geht, mit einem Rechnungsprogramm umzugehen, mit vielleicht einem 3D-Haarschnitt, Vorführprogramm etc. Und das ist etwas, worauf wir uns auf jeden Fall einstellen müssen, was wir immer im Hinterkopf behalten müssen, dass Medienkompetenz sich demokratisieren muss, um möglichst viele mitzunehmen. Das ist ein spannender Aspekt.
Ja, und wenn ich da gleich nochmal einhaken kann, weil ich finde, das ist ein tatsächlich interessanter Aspekt. Wir dürfen nicht vergessen, da würde ich auch, glaube ich, den Herrn Pörksen, den Sie auch, glaube ich, herausgefunden haben, nochmal ein bisschen zitieren wollen und ein bisschen weiterführen wollen. Es ist nämlich so, dass wir nicht wissen, welche Techniken vielleicht in Zukunft relevant sind. Aber was relevant sein kann, ist, dass die Teilnehmer oder auch Schüler immer ein Set an sagen wir mal, an Kompetenzen erlangen, dann mit bestimmten vielleicht neuartigen Methoden oder Medien dann umgehen zu können oder das auch lernen zu können, mit neuen Medien sich auszukennen oder mit denen dann etwas zu produzieren. Ich glaube, das ist das Entscheidende, wo man eigentlich dran ansetzt. Also weniger die einzelnen Techniken im Vordergrund dann schlussendlich zu sehen, sondern vielleicht dann mehr den Blickpunkt auf die Person zu legen und sie so auf bestimmte Herausforderungen mittels Techniken, Medien zu wappnen in der Zukunft.
Mhm. Erstmal vielen Dank. Kurz an dieser Stelle, ich merke, ich habe hier zwei leidenschaftliche Akteure vor mir sitzen, die, wenn man sie anstupst, gleich viel zu sagen haben. Das ist schon mal sehr gut. Mit der Begrifflichkeit zu starten und sie in Frage zu stellen, was ist eigentlich Medienkompetenz, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und wir müssen einfach auch im Blick haben, welche Menschen kommen in die SBB, welche Teilnehmenden haben wir in unserem Hause. Insofern würde ich gerne diese vielen tollen Aspekte, die ihr genannt habt, ein Stück reduzieren und euch nochmal anregen wollen. Was konkret ist Medienkompetenz für die digitale Welt? Also ich weiß, man kann ein komplexes Thema schlecht simpel darstellen, aber vielleicht geht es noch ein Stück reduzierter, ein Versuch gerade.
Also ich glaube, also wenn man sich jetzt halt auch so Literatur, Studien, Zeitungsberichte, Diskussionen dazu anguckt, es werden immer mit ähnlichen Begriffen hantiert, aber worauf ich glaube, wenn man es jetzt tatsächlich so runter reduziert, es geht natürlich immer auch um die IT-Anwendung, also um die Fähigkeit, Fertigkeiten mit den Programmen, mit der Hardware umzugehen. Was allerdings halt immer noch dazu kommt, ist Flexibilität. Das ist immer so ein Stichwort, was auftaucht. Also sich halt auf neue Situationen einstellen zu können, von bisherigen Wegen abzugehen. Und die Fähigkeit, sich Wissen anzueignen. Mhm. Also das wäre jetzt so aus meiner Sicht so ein Dreiklang, der da immer irgendwie mit reinspielt. Und deswegen auch nochmal ganz kurz zurückzukommen, was du halt meintest, dass man eher so von oben drauf schaut bei den Kompetenzen. Richtig, ist wichtig, dass man so ein bisschen so die Metaebene immer im Blick hat. Aber gerade bei unseren Teilnehmenden, glaube ich, ist auch die Fertigkeit nicht zu vernachlässigen. Weil Kompetenz zeichnet sich ja auch durch eine gewisse Routine aus. Also dass ich in der Lage bin, das dann auch entsprechend sicher, also bis zu einem gewissen Grad, sicher anzuwenden.
Ja, kann ich, glaube ich, kann man den sehr gut beisteuern und zustimmen. Du hattest jetzt noch gefragt mit digital. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich nochmal so ein Begriff, den man vielleicht ein bisschen nochmal auseinanderfriemeln müsste. Weil warum sprechen wir überhaupt über digitale Medienkompetenz? Natürlich deshalb, weil wir sowas wie eine Digitalisierung erleben. Ich mag das zum Beispiel auch immer gerne im Unterricht beschreiben, was heißt eigentlich Digitalisierung oder warum nennt man eigentlich so viele Begriffe mit diesem Irung? Ja, das heißt, hat eigentlich immer die Bedeutung von werden und noch nicht sein. Das heißt, was wir sehen oder was wir erleben in vielerlei Branchen oder in vielen Bereichen ist immer so etwas wie, dass es eine Zunahme an digitalen Elementen gibt. Und daher brauchen wir vielleicht eben eine spezifischere Medienkompetenz auf digitalen oder mit digitalen Elementen. Und die können dann eben nicht nur im Berufsalltag eine Rolle spielen, sondern eben, wie wir eben sehen, auch vielleicht im privaten Leben. Und du hattest ja auch in im Vorgespräch noch mal ein paar Punkte aufgegriffen, die eben nicht nur im Berufsalltag aufkommen, sondern es gibt ja auch soziale Phänomene, die dann eben eine Einwirkung oder Auswirkung auf meinen privaten Alltag haben und die dann vielleicht noch sogar maßgeblich für meine Kinder oder auch dann für mich auch schlussendlich in meiner Entwicklung dann einen Einfluss darauf haben. Deswegen also digitale Medienkompetenz vor allem als eine Antwort auf einen bestimmten Trend, den wir erleben. Und der bedeutet eben viel mehr digitale Elemente oder digitales Leben im Grundsatz. So, das würde ich vielleicht darunter bringen.
Bei dieser Digitalisierung ist aber auch, glaube ich, einfach das Ding, also das ist ja sich auch unter anderem dadurch auszeichnet, nicht nur, dass wir mit Apps arbeiten oder neue Endgeräte oder sowas haben, sondern dass es ja auch schnell um sehr viel stärkeres Zusammenarbeiten geht. Also dass halt immer mehr auch tatsächlich gewisse Soft Skills, also Kommunikationsfähigkeit, solche Sachen mit reinspielen. Weil wenn wir jetzt tatsächlich nur auf die reine Technikebene gehen, da bräuchten wir so gesehen keine digitalen Medienkompetenzen, da würde die Medienkompetenz ausreichen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, die digitale Medienkompetenz von der alten Medienkompetenz oder der konservativen sozusagen abgrenzt.
Okay. Meiner Meinung nach. Ja, auch nochmal ein guter Hinweis, vielen Dank. Also der Begriff Medienkompetenz geht auf den Erziehungswissenschaftler Dieter Backes zurück und ich glaube, er hat in den 90er Jahren diesen Begriff geprägt. Da war natürlich die digitale Welt noch nicht so fortgeschritten. Ich würde gerne jetzt den Aspekt der Erwachsenenbildung einmal beleuchten. Wenn man recherchiert, dann gibt es zum Thema Medienkompetenz und auch digitale Medienkompetenz für Schulen, für Schüler, für Jugendliche, Jungerwachsene relativ viel auch zu finden. Wenn man auf den Schwerpunkt Erwachsenenbildung, in dem wir arbeiten, schaut, dann wird es schon enger. Da habt ihr bestimmt auch noch mal was dazu beizutragen.
Da werde ich gerade angeguckt, dann starte ich doch einfach mal. Und tatsächlich ist die Fachliteratur, soweit ich das jetzt überblicke, bei speziell Erwachsenenbildung relativ eng. Was man allerdings halt häufig hat, ist die berufliche Bildung. Und das ist ja ein Feld, in dem wir uns stark bewegen. Und da gibt es dann zum Beispiel das Projekt MEDEA abgekürzt, ausgeschrieben. Es hat eines dieser furchtbaren Titel: Erfahrungsgeleiteter, arbeitsintegrierter Erwerb von digitalen Medien in berufsbegleitenden Qualifizierung. Kommt jeder sofort drauf, ne, wenn man MEDEA hört, auf jeden Fall. Und die beschäftigen sich halt auch damit, ist unterstützt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und die beschäftigen sich halt auch, ne, wie bringen wir in der beruflichen Bildung und auch in der berufsbegleitenden Bildung, weil da haben wir ja meistens Erwachsene, die dann auch vielleicht halt nicht mehr irgendwie mit der App oder dem Smartphone aufgewachsen sind. Wie bringen wir denen das bei und welche Kompetenzen sind dort wichtig?
Ja, und wenn ich da nochmal anfügen kann, weil ich fasse ja so ein bisschen den Begriff auch gerne ein bisschen breiter, kann ich auf jeden Fall auch erwähnen, dass dieses ganze Zitationswesen, also wie zitiere ich eigentlich oder wie habe ich überhaupt oder wie kann ich eigentlich mit Urheberrecht umgehen, das ist ja kein klassisches Feld nur für Schüler, sondern eigentlich schon immer ein Teil der Erwachsenenbildung. Mhm. Oder wenn nicht, dann sollte es auf jeden Fall so sein. Und wenn man jetzt sagen wir für im akademischen Bereich unterwegs ist, da wird man da sehr schnell konfrontiert mit. Also natürlich diese Projekte, die dann zielgerichtet auf berufliche Bildung sind oder auch, wenn wir uns Projekte angucken, wo vielleicht dieser Schwerpunkt eher auf diesen Schülern liegt, dann mag das auch insbesondere vor diesem Hintergrund der Digitalisierung sein und wir wollen die Schulen darauf ein bisschen aufbereiten. Das heißt, der Blickpunkt sitzt eher vielleicht auf jüngere Menschen, ja, aber dieses ganze Feld Medienkompetenz beinhaltet auch Punkte, würde ich behaupten, die eben für Erwachsenen relevant sind. Mhm. Und da kann ich auch sehr viel aus meiner praktischen Erfahrung besprechen, ja. Also oder auch aus unseren Teilnehmern, wenn man im Kurs sitzt, ja. Also wenn wir über Quellen sprechen, dann ist genau das eigentlich, was nachher, sagen wir mal, relevant ist, dass man nicht nur weiß, was ist eigentlich da geschrieben, sondern wo wurde das eigentlich geschrieben und dann auch von wem, ja, und vielleicht auch in welchem Jahr. Denn das ist ja genau das, was vielleicht auch gerade dieses Kennzeichen unserer heutigen Gesellschaft ist, dass ja sehr viel schnell überholt sein kann, ne? Also das Wissen. Und das sind dann immer interessante Diskussionsbereiche, wo man dann wieder merkt, dass vielleicht solche Fächer oder sagen wir mal diese Möglichkeiten an Didaktik im Bereich Medienkompetenz doch Fuß hat oder auch Relevanz findet.
Mhm. Vor allem, dass es auch also finde ich auch wirklich interessant, weil du meintest ja gerade so, gerade im akademischen Bereich, ne, ist ja diese Zitierfähigkeit und wie man sich da verhält, ganz präsent. Und dass sich das jetzt aber plötzlich auf ganz andere Berufsgruppen auch ausbreitet und dass das auch so ein Skill ist, eine Fähigkeit, die plötzlich von Interesse ist. Auch einfach in einem anderen Podcast, der ja auch schon mal aufgenommen wurde, hattest du ja mit Bernard Janot, ich glaube, du hast gesagt, irgendwie, es geht nicht mehr um das Now, sondern um das How. So, also wie komme ich an das Wissen ran? Also gerade weil es ja schnell überholt ist und das Wissen ja auch überall abrufbar ist. Also ich meine, man trägt ja das Weltwissen im Prinzip in seiner Tasche mit herum. Mhm. Und plötzlich sind dann solche Sachen wichtig und interessant. Und das ist so, und da kommen manchmal wahrscheinlich auch, klar, auch wir nicht immer komplett hinterher, zu schauen, was ist jetzt wirklich ein wichtiger Skill. Mhm. Und wie kommen die weiter?
Das trägt übrigens, wenn ich nur ganz kurz einhaken kann, das trägt auch unglaublich, ja, trägt auch unglaublich zur Entwicklung der jeweiligen Teilnehmer bei. Ja, wenn man eben auch dann sich dann dessen bewusst ist, dass vielleicht auch so Fakten auch nur vielleicht einen bestimmten Wert oder auch überhaupt an Relevanz hat. Ja, sonst würde man mit Statistiken sich umhauen, ja, aber die Frage dann, woher kommt denn die Zahl eigentlich oder wie kommt die überhaupt zustande? Mhm. Und von wem wurde sie gesagt? Ja, ich möchte gar nicht diese ganzen Begriffe wie Fake News hier nochmal anbringen, aber das sind tatsächlich, würden wir sagen, mal Alltagsfragen, die vielleicht auch zum Allgemeinwissen beitragen. Und wenn ich nochmal den Urgedanken auch von Herrn Barke nochmal aufgreifen kann, dann war es ja eigentlich nicht so, dass wir medienkompetente Schüler deshalb haben wollen, dass sie besser mit Medien umgehen können. Sondern der Urgedanke war, dass wir mündige Bürger haben, die nämlich in der Lage sind, mit Medien so differenziert umgehen zu können, dass sie sich ihr eigenes Meinungsbild erproben können. Mhm. Und wenn sie mal einen kleinen Gap machen können, wir wollen ja nicht politisch werden, aber das ist vielleicht auch gerade in der heutigen Zeit natürlich von unglaublicher Bedeutung. Mhm.
Also, dass man auch wieder den Fakten einen gewissen Wert zukommen lässt.
Lasst mich bitte noch einmal einen kleinen Bruch herstellen. Und zwar möchte ich wieder zurückkommen auf den Unterricht hier vor Ort in der SBB. Wir haben eine sehr heterogene Zielgruppe. Das heißt, nicht alle haben einen akademischen Hintergrund oder so einen sehr reflektierten Background und sind damit schon vertraut, dass es wichtig ist, Quellen zu überprüfen und kritisch zu hinterfragen. Also einmal die Frage: Ihr seid hier im Unterricht. Wie nehmen die Teilnehmenden das an, wenn ihr sagt, bitte seid immer kritisch hinterfragt, was ihr an Wissen weiterreicht und wo ihr es auch weiterreicht?
Oh, das ist eine sehr wichtige Frage und die Antwort ist muss man sehr differenziert argumentieren. Weil
wie
es
immer
gibt tatsächlich,
bei dir.
Ja, es ist leider manchmal so, dass man nicht einfache Antworten kriegen kann. Mhm. Es gibt tatsächlich Teilnehmer, die nehmen das unglaublich, sagen wir mal, wertvoll an. Sind da sehr wissbegierig und eigentlich auch direkt in der Umsetzung. Dann gibt es welche, die hadern mit sich und auch mit diesem ganzen Bereich. Die halten das nicht für unbedingt relevant, auch für ihren Berufsalltag. Und dann gibt es tatsächlich welche, die erstmal so eine Art Bewusstsein dafür entwickeln müssen, dass man vielleicht auch auf diese Punkte mal Acht geben kann. Mhm. Ich hatte jetzt schon so ein paar Übungen mit Teilnehmern durchgeführt, wo ich dann auch so ein paar Entwicklungskurven nachvollziehen konnte, dass man gemerkt hat mit der Zeit, dass so eine Sachen vielleicht Sinn machen, wenn wir über bestimmte Themen sprechen. Was sind zum Beispiel Aufgaben eines Büromanagers und woher kriegen Sie die beispielsweise? Woher kriegen Sie denn diese Informationen eigentlich? Ja? Und wer sagt das denn eigentlich zu Ihnen? Mhm. Und dann merkt man nach irgendwann, ja, warum weiß ich das eigentlich nicht? Und das sind dann schon ein paar Momente, die ich jetzt, ich glaube auch, da kann ich für meine Kollegen sprechen, die wir da sehr wertvoll finden jetzt in der Didaktik. Mhm. Aber Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, oder wenn man dazu sagt, dass das nicht bei jedem gleich direkt der Funke überspringt, sagen wir es mal so. Mhm. Aber es gehört, glaube ich, auch dazu zur Ausbildung, dass man eben, ich glaube, wir machen das ja auch offenkundig, nicht nur das Fachliche weiterentwickeln wollen, sondern auch die Person.
Und ich glaube, aber natürlich müssen wir halt gucken, also ja, wir haben sehr, sehr unterschiedliches Klientel von deren Lebenserfahrung, auch natürlich von deren Vorstellungen, wie es weitergeht, wie sie es einrichten wollen. Und eine gewisse Überforderung gehört natürlich immer dazu, zu der Ausbildung, sich halt auch in Situationen reinzubegeben. Das gehört ja auch immer, ich glaube, ist das nicht dieser auch Ambiguitätsbegriff oder so? Der immer sehr gerne.
Ambiguitätstoleranz, ja. Einer meiner Lieblingsbegriffe.
Ja, genau. Danke, steht hier auch. Ich hoffe, richtig geschrieben. Nee, aber das ist natürlich auch, dass man lernt, halt auch Dinge mal auszuhalten und sich halt aus seiner Komfortzone herauszubewegen. Aber trotz allem ist bei uns natürlich auch die Aufgabe zu schauen, dass die Leute mitkommen, mitgenommen werden, sich dann halt auch nicht irgendwann abschalten und sagen, das ist alles viel zu viel, weil das muss man ja auch sagen. Medienkompetenz, Digitalisierung ist halt auch häufig ein Feld von Überforderung. Das ist ja nicht immer nur Fun, Spaß und Möglichkeiten. Das
sind ja auch Ängste. Ich will einmal nochmal auf euch beide zu sprechen kommen. Wir hatten vorhin auch darüber schon mal uns ausgetauscht. Urs, du machst den Stundenplan. Du sagst quasi, welche Unterrichtsfächer wann drankommen. Und du würdest dann den Unterricht füllen. Wie ist da eure Dialektik? Wie tauscht ihr euch dazu aus?
Das ist jetzt gerade, ich weiß nicht, wir sprechen miteinander. Das ist schon mal ganz gut.
Das ist unser Grundmedium. Macht er das immer so, wie du das möchtest, oder macht er was ganz anderes?
Nein, also ich meine, das Grundprinzip ist ja, wir haben ja einen Ausbildungsrahmenlehrplan, an den wir uns halten, wo halt die Inhalte festgelegt sind, damit natürlich dann unsere Teilnehmer gerade im Bereich Umschulung erfolgreich ihre Umschulung halt abschließen, die Abschlussprüfung machen. Und daran wird sich natürlich erstmal gehalten und dann halt mit Michael besprochen, okay, welches Lernfeld kannst du, welches magst du, welches muss jetzt in diesem Kurs gemacht werden, und Michael, du machst dann die Inhalte entsprechend.
Genau. So. Ja, genau so eigentlich ist das vom Prozedere. Natürlich, manchmal weiß ich ja auch, wenn ich jetzt die Inhalte so relativ am Ende bin von den Inhalten, dass ich dann perspektivisch weiterhin noch andere Lernfelder bedienen kann, entweder bei anderen Kursen oder dann direkt anknüpfen, was vielleicht Sinn macht, gerade wenn ich das im Inhalt bemerke. Aber wenn wir jetzt gerade über Medienkompetenz auch vielleicht sprechen, da war es tatsächlich auch nicht nur so ein Zusammenspiel von uns beiden, sondern da hatten wir tatsächlich auch eine Dozentenkonferenz eingerufen, wo wir dann insgesamt mal besprochen haben, inwieweit vielleicht solche Themenfelder auch zukünftig von Interesse sein können. Und da haben wir uns dann mehrheitsbezogen auch darauf verständigt, dass wir solche Themen jetzt mehr implementieren wollen in unserem Ausbildungsrahmen.
Also, wir hatten auch vorhin kurz darüber gesprochen, dass wenn ich jetzt einmal wieder Bernhard Pörksen benennen darf, er fordert, dass Medienkompetenz ein Unterrichtsfach auch an Schulen werden sollte. Du hast vorhin in unserem Vorgespräch gesagt, du siehst es mehr als ein Querschnittsthema. Vielleicht erläuterst du noch mal deine Gedanken dazu.
Ja, vielen Dank. Also zunächst einmal finde ich immer wichtig, also auch wenn Herr Pörksen das sagt, wäre ja immer die Frage, mit welchem Zweck oder welches Ziel wollen wir eigentlich erreichen? Und ich bin tatsächlich auch mal groß geworden mit dieser Fachlogik, dass man immer denkt, man muss Fächer aufbauen, Ernährungswissenschaft, vielleicht auch Medienkompetenz etc. Mir ist aber immer, wenn man mal nach draußen schaut in die Realität, finde ich, gibt es keine Trennung zwischen einzelnen Bereichen. Das heißt ja, Medienkompetenz ist ja überall relevant. Also ob ich jetzt Marketing lehre oder ob ich jetzt meinetwegen irgendwelche organisatorischen Dinge abarbeite oder ob wir IT oder ob wir meinetwegen auch Sprache und Kommunikation lernen. Das ist so breit gefächert, dass da überall eigentlich Medienkompetenz an Relevanz findet. Und deswegen bin ich eher davon überzeugt, dass wir keine künstlichen Grenzen ziehen sollten, sondern vielleicht das eher als ein Querschnittsthema auch betrachten. Das ist so meine Argumentationslogik, die ich für relevant finde. Möchtest du noch was anfangen?
Ja, also absolut. Ich glaube, aber es widerspricht sich nicht unbedingt, wenn man sagt, es ist ein Querschnittsthema. Es ist absolut ein Querschnittsthema. Und was wir halt zum Beispiel gemacht haben, wir haben geguckt, welche Querschnittsthemen gibt es, welche sind für die Dozenten von großer Relevanz. Und die haben wir dann sozusagen komprimiert innerhalb von gewissen Unterrichtseinheiten, wo das erstmal vermittelt wird. Also weil davon halt alle profitieren. Und das habe ich vorhin auch gesagt, also zum Beispiel aus Sicht der Teilnehmenden ist Medienkompetenz ein eigenes Fach. So, weil es in deren Stundenplan so auftaucht, mit dem eigenen Dozenten, im Zweifelsfall hat es auch so den Titel. Um das sozusagen umzusetzen, was du jetzt meintest, ne, mit diesen wirklich Querschnittsthemen und dass es mehr oder weniger überall auftaucht, würde halt auch wiederum bedeuten, dass dieses gesamte Lernfeld, Idee oder ich sage jetzt vielleicht sogar Ideologie, aufgebrochen werden müsste. Also dass das von Grund auf sowieso anders strukturiert werden müsste. Dass die Fächer sehr, sehr viel offener, sehr viel verwobener sind. Und das erfordert natürlich auch wiederum eine sehr viel stärkere Kommunikation und Dokumentation innerhalb der Dozenten. Also dass es nicht plötzlich passiert, dass es doppelt gemacht wird oder irgendwie anders oder wie auch immer. Das sind dann tatsächlich große Herausforderungen in dem operativen Geschäft.
Und ja. Findet denn dieses Thema in allen Umschulungen statt? Also egal, Kaufmann, Kauffrau, E-Commerce oder Anlagenmechanik, würde es immer doziert werden?
Also vom Grundprinzip haben wir es so, wir sind auch noch in der Testphase und wir müssen definitiv dran herumfallen. Also wir sind so einen schönen Sprint unterwegs. Wir haben es für die ersten 6 Monate angesetzt. In dem ersten Monat haben es alle und tatsächlich ist es aber im Moment so, dass es sich dann so ein bisschen ausdünnt. Das heißt, dass Büromanager, E-Commercer diese Fächer sehr viel stärker haben, dauerhafter, während zum Beispiel Anlagenmechaniker oder Friseure, das hängt aber auch einfach mit der Art der Unterrichtsstruktur zusammen, da dann halt ein bisschen rausgehen, weil die dann halt auch einen entsprechenden Blockunterricht sind, die sind nicht dauerhaft hier, die haben dann noch andere Themen dabei. Mhm. Aber wir versuchen das trotzdem natürlich überall mit zu transportieren und da sind auch unsere Ausbilder immer wirklich nah am Puls der Zeit sozusagen.
Mhm. Ja, genau. Also wir wollen da eigentlich, wenn es in die Tiefe geht, dann geht es mehr in das Können schlussendlich und davor wollen wir eher so ein bisschen in den Bereich Medienkunde, vielleicht auch ein bisschen diese Medienkritik ein bisschen aufgreifen, da muss man so ein bisschen Bewusstsein für grundsätzlich diese Thematik erlangt.
Mhm. Deswegen haben wir auch am Anfang zum Beispiel sowas rangesetzt wie, wie komme ich an Informationen? Mhm. Ne? Also ja, wie suche ich richtig? Das, was du meintest, wie finde ich überhaupt meine Inhalte vom Rahmenlehrplan und wie finde ich heraus, wer das eigentlich bestimmt? Und das ist natürlich ein Thema, das ist für alle sehr, sehr nützlich ist und klar, wenn es jetzt um sowas geht, wie eine PowerPoint-Präsentation zu erstellen, das ist für manche Anlagenmechaniker jetzt nicht das Originärste. Mhm.
Wir gucken jetzt noch mal einmal auf die Generationsunterschiede und schauen uns einmal das Thema an Kinder, die jetzt quasi mit dem Smartphone aufwachsen, deren Eltern nicht so digital affin sind. Ist es denn so, dass man sagen kann, die Kinder sind digital einfach weiter vorne oder haben sie einfach nur das Glück, eine bestimmte Technik schneller erfasst zu haben?
Ich bin, glaube ich, beim Letzteren. Also ich glaube, die Technik, das, wovon wir sprechen, dass die Kids, die damit natürlich aufwachsen, allein dieser Ausdruck Kids, na egal, also auf jeden Fall die Kinder, die damit aufwachsen, also mit Tablets, mit Smartphone, mit Apps, das ist, die sind dann im Zweifelsfall weiter. Denen fällt das einfacher zu und das ist ein natürlicher Umstand. Und auch wie man sich in sozialen Netzwerken bewegt, ob sie tatsächlich, ich glaube im Sinne der Medienkompetenz oder wie du meintest, als verantwortungsvolle, mündige Bürger da jetzt unbedingt weiter sind als die Eltern, will ich bezweifeln. Ist auch die Frage, ob sie es können.
Das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Könnte es auch nicht anders beantworten. Ich würde es auch eher so sehen. Müsste man vielleicht mal länger drüber nachdenken. Weil natürlich vielleicht die Eltern einen Vorsprung haben, dass sie wissen, dass es auch ein Leben ohne Medien gibt. Also nicht dieses Selbstverständnis haben. Und diesen Selbstverständnis von diesen Medien kann auch vielleicht dazu führen, dass man viel schneller mit anderen Medien neu umgehen kann, könnte. Deswegen, so wie das beschrieben wurde, würde ich schon sagen, ja, Kinder haben mehr Selbstverständnis im Umgang mit diesen neuen Medien und können dadurch vielleicht schneller neue Dinge lernen, aber müsste man mal drüber fassen.
Die Frage ist auch, ob man da jetzt eher so den Aspekt tatsächlich, also wo ich meistens das Gefühl habe, dass es meistens um diesen Aspekt geht, ist die Darstellung in den sozialen Medien und wie man mit Privatsphäre umgeht und all solche Geschichten. Das ist etwas, was, glaube ich...
Genau, und da wären ja die Eltern ja hätten wieder einen Vorsprung, wie ich finden würde. Weil der ganze Umgang mit der Privatsphäre oder auch mit der Öffentlichkeit ist ja da ein bisschen anders bei Kindern.
Gut, das ist nochmal ein extra Punkt. Ja, ich würde einmal gerne nochmal mir das Thema angucken... Ambiguitätstoleranz. Dieser Begriff, den hatten wir schon mal im Podcast. Wir hatten ihn auch in unser Bullshit-Bingo einmünden lassen. Und trotzdem ist der Begriff immer wieder spannend, weil er einfach schon so viel aussagt. Wer von euch möchte diesen Begriff einmal auseinandernehmen?
Ja, also setze ich jetzt zusammen aus Ambiguitäten. Ambiguitäten versteht man zumindest aus der Wirtschaftswissenschaft als Mehrdeutigkeit. Das heißt, es gibt keine eindeutigen Nachrichten mehr oder Informationsinhalte. Ja, und Toleranz ist ja immer ist ein bisschen der Zuspruch für Vielfalt vielleicht. Ja, das heißt, inwieweit bin ich dazu geneigt oder habe auch grundsätzlich ein Empfinden dafür, dass es nicht mehr eindeutige Nachrichten gibt, sondern kann auch mit Mehrdeutigkeiten umgehen. So, das ist vielleicht hört sich das ein bisschen komisch an, aber so würde ich es vielleicht eher definieren. Das heißt, kann ich auch mit verschlüsselten Nachrichten besser umgehen?
Genau, und ich kann es auch aushalten, dass eindeutig ist.
Schön, ja. Toleranz hat auch viel mit Aushalten zu tun, ja. Genau.
Ja, und insofern auch mit einer eigenen, auch mit einer gewissen Fehlertoleranz. Ich glaube, das ist halt auch etwas, weil ganz viele, die daran scheitern oder damit Probleme haben oder vor Angst haben, da kommt es dann halt immer auch schnell, oh Gott, jetzt habe ich vielleicht die falsche Information. So, und dadurch könnte ich einen Fehler machen, zum Beispiel im Berufsleben, beim Lernen etc. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, immer mit reinspielt, dass man sagen muss, man muss auch so ein, Jana, das kommt ja auch mal als Schlagwort, eine andere Fehlerkultur etablieren, zulassen und auch bei dieser ganzen Ambiguitätstoleranzgeschichte auch sagen, man muss halt auch ein gewisses Maß an Versuchen einfach freigeben. Also zu schauen, was funktioniert nicht. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche wissenschaftlichen Fakten oder sowas. Ne? Mhm. Also muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber ja, also tatsächlich auch zu sagen, okay, dieser Weg könnte funktionieren, dieser aber auch. Wir probieren beide aus. Und im Zweifelsfall muss ich aushalten, dass der andere Weg halt nicht so funktioniert hat zum Erfolg.
Genau, aber auch einfach, diese Akzeptanz dafür zu haben, dass es unterschiedliche Wege gibt. Das ist ja erstmal auch schon auch sehr zentral in dem Bereich. Und bei unseren Teilnehmern haben wir es ja eigentlich auch, haben auch schon einen großen Anteil. Aber grundsätzlich kommt ja auch dieser Ambiguitätsbegriff aus dieser Thematik, dass viele Kulturen, also interkulturelle Zusammenarbeit herrscht oder dass viele Kulturen aufeinandertreffen. Und dadurch ja Mehrdeutigkeiten auch entstehen in der Kommunikation. So, und wenn eben schon andere Kulturen ein anderes Verständnis haben von einer bestimmten Thematik oder von einem bestimmten Ziel, dann ist das eben vielleicht nochmal so ein Beschleuniger. Und das kann, wenn man Medienkompetenz ist, vielleicht ein bisschen reduzieren.
Aber ich muss auch sagen, aber wir müssen aufpassen, dass wir halt auch nicht in eine gewisse Beliebigkeit reinkommen. Also weil es gibt halt einfach gewisse Fakten, die erstmal stehen und die nach dem derzeitigen Stand als richtig anerkannt werden können. Was nicht unbedingt heißt, dass sie für immer festgeschrieben sind. Und das ist auch das Gleiche. So unterschiedliche Verständnis oder Herangehensweisen kann durchaus sein. Aber auch da müssen wir, glaube ich, tatsächlich immer gucken bei dieser ganzen Geschichte, dass es halt, wie gesagt, nicht zu einer kompletten Beliebigkeit kommt. Und es ist so ziemlich egal, ob ich jetzt das mache oder das mache. Weil es ist ja alles unter dieser Ambiguitätstoleranz.
Okay, ich glaube, diesen Begriff könnte man noch weiter in die Tiefe diskutieren. Menschen, die quasi, nach starke Orientierung suchen, die müssen sich da erstmal ein Setting aufbauen, wie sie damit umgehen. Insofern, vielleicht ein Thema unseres nächsten Podcastes. Ich würde jetzt gerne auf das Thema Kommunikation zu sprechen kommen. Ihr hattet es vorhin schon einmal, nämlich im Zusammenhang mit sozialen Medien und dort im Zusammenhang wiederum mit den Privatsphäreneinstellungen, was ja nur ein Teil ist dessen, was man sich anschauen kann. Also Kommunikation im öffentlichen Raum im Rahmen von sozialen Medien. Welche Stichworte fallen euch da ein?
Also jetzt bei sozialen Medien mit Kommunikation?
Im Zusammenhang mit Medienkompetenz.
Ach so. Okay, also das kann ich jetzt auch aus meinem Unterricht mal kurz schildern. Wir haben in dem Zusammenhang diesen Begriff von Echokammern und Filterblasen ein bisschen mal eruiert und sind dem nachgegangen. Warum? Ja, weil da zum Beispiel, wie ich finde, sehr viel Potenzial drin liegt, wo man medienkompetente Menschen nachher gestalten kann. Also Echokammern einfach in dem Zusammenhang, dass wenn man eben nicht so ein Bewusstsein für unterschiedliche Medien hat, dass man zum Beispiel in so eine Kammer gerät, wo man eigentlich nur so selbstwirksam seine Nachrichten erhält und die auch nur wieder widerschallt. So daraus entsteht so eine Art Echo. Und wenn man nur ein Echo hört, ja, kann das eben dazu führen, dass man dann, und das ist dann das Interessante, was wir heute aus Studien wissen, sich polarisiert. Und Polarisierung ist ja immer ein Fundament von einem bestimmten Bereich, ja, wo wir uns ja immer abgrenzen wollen. Das wäre übrigens auch grundsätzlich vielleicht eine Schulaufgabe, dass man darüber entweder in einem Fach oder Querschnittsthema vielleicht dann Schülern, Teilnehmern, Studenten, das ist ja auch jetzt ohne Altersbegrenzung im Grunde lehrt und schult. Das wäre ein Thema, was ja interessant ist, wenn Sie über soziale Medien und Kommunikation sprechen. Wenn ich noch was sagen darf, weil wir sind ja auch bei der SBB und da interessieren uns ja auch vor allem dieser Begriff Kollaboration. Ja? Das heißt, wie können eigentlich Menschen miteinander interagieren und arbeiten bestmöglich? Und da sind eben auch so ganz klar mit, Themen wie mit Microsoft Teams, ja, oder wie kann ich mit Zoom eigentlich arbeiten? Das sind auch natürlich wichtige Bereiche. Ja? Wie kann ich eigentlich nicht nur mich face-to-face, ja, sondern wie kann ich auch virtuell produktiv zu einem Ergebnis kommen? Wohl wissend, dass wir eine Grenze haben, ne? Dass wir uns eben nicht sehen und ich vielleicht auch auf mich verlassen muss, dass die Aufgabe, so wie ich sie beschrieben habe, auch angekommen ist und verstanden wurde. So, das ist ja dann eigentlich eine grundsätzliche Herausforderung in der Kommunikation. So, das sind dann Themen, die dann natürlich auch eine spannende Rolle spielen und würde ich auch behaupten, aus der beruflichen Praxis ein sehr, sagen wir, eine prädominierende Herausforderung im Zusammenhang.
Grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, also bei sozialen Medien, Medienkompetenz, einfach auch dadurch, also wir sind ja bei der SBB und unser Fachbereich heißt ja Beruf und Karriere. Das bedeutet, wir müssen natürlich auch immer im Hinblick haben, wie geht es weiter nach zum Beispiel der Umschulung. Das heißt, wir versuchen sie auch immer für den Arbeitsmarkt fit zu machen. Und da ist es dann halt auch ein ganz konkretes Thema. Bewerbungen, die inzwischen sehr viel über soziale Medien laufen, gar nicht mehr unbedingt dieser klassische Weg, aber auch Kommunikation wiederum der Firmen raus in die Welt über die sozialen Medien, wie gehe ich damit um, all solche Themen. Die spielen dann natürlich auch ganz konkret mit rein und auch da wieder Querschnittsthema, natürlich Echokammer etc. Ja, aber das sind dann zum Beispiel wieder ganz konkrete Punkte, wo man sagen kann, alles klar, das gehört dann auch rein in die Medienkompetenz. Also auch die Möglichkeit, sich gezielt beruflich, professionell mit diesem Medium oder mit den sozialen Medien zu interagieren, vielleicht sogar zu spielen.
Mhm. Dieses Thema, welches digitale Mindset gebe ich mir? Wie platziert ihr das im Unterricht? Wie sorgt ihr dafür, dass die Teilnehmenden, wenn sie bei euch im Unterricht sind, ein kritisches Verhältnis dazu haben, was sie wie veröffentlichen?
Ja, also ehrlich gesagt ist das ein ziemlich gutes Unterrichtsthema. Wir haben das noch nicht so konkret angefasst, muss ich ehrlich sagen. Also weil es ist halt einfach von der Fülle. Das müssen wir auch mal sagen. Wir haben halt auch immer nur ein zeitliches Fenster. Mhm. Und wir haben halt gewisse Inhaltsvorgaben. Und das, was wir an Medienkompetenz machen, ist schon recht komprimiert. Mhm. Und auch noch ein Surrogat von einem. Aber...
Also okay.
Wir können noch nicht komplett alles abdecken, aber auch da sind wir durchaus am Arbeiten.
Ja. Genau, vollkommen richtig. Und also digitales Mindset, das ist ja, kann ja auch viel drunter gefasst werden und das ist auch ein, glaube ich, wichtiges Thema eigentlich, auch für sich an sich, könnte man auch einen Podcast drüber machen. Mhm. Also was wir versuchen, und das ist, glaube ich, echt eins der, ist schon eine große Herausforderung, das didaktisch auch überhaupt zu vermitteln, ist so ein bisschen die Offenheit für digitale Elemente oder auch für Medien zu vermitteln. Ja? Also wie kann ich eigentlich überhaupt mal Lust gewinnen, was zu recherchieren? Mhm. Ja? Auch mal, wie wir vorher jetzt so ein bisschen besprochen haben, mal Fehler auszuhalten, ja, oder mal was nicht zu finden. Es gibt ja auch mal tatsächlich mal auch Begriffe oder auch Sachverhalte, die man eben nicht so schnell findet. Und dann hat man ja auch diese Frustration, ja. Und dann, dann ist schon überhaupt mal sowas, so einen Punkt mal zu setzen, dass wir sagen, okay, wir schaffen es vielleicht in unserem zeitlichen Rahmen, Menschen ein bisschen offen zu machen für solche Themen.
Mhm. Und halt auch insofern fit zu machen, also wenn man jetzt dran denkt, dass man mit ihm bespricht, wie funktionieren Suchmaschinen zum Beispiel? Also ne, was passiert da eigentlich? Und dann natürlich auch das so weit hoffentlich hinzukriegen, dass sie dann auch das übersetzen können bis zu einem gewissen Grad in andere Bereiche, die man jetzt nicht direkt angesprochen hat. Und wir werden jetzt zum Beispiel in diesem Monat, haben wir ja die Google Zukunftswerkstatt bei uns und die machen ein Webinar zum Thema Online-Marketing. Und das ist natürlich auch ein grundsätzliches Querschnittsthema. Jeder ist mit Suchmaschinen hat zu tun, sucht da irgendwas und das überhaupt zu verstehen. Ne? Warum ist jetzt bei Google zum Beispiel diese Firma gelistet und warum guckt eigentlich niemand auf die zweite Seite von Google? Obwohl, das geht ja weiter. Ne?
Genau.
Jeder bleibt immer nur bei den Ersten. Und was für Ideen stecken eigentlich dahinter? Und natürlich könnte man auch sagen, warum macht Google das eigentlich?
Ja, da habe ich eine Antwort. Und die wäre monetärer
nicht verraten, nicht verraten. Wir wollen das vielleicht noch mit unseren Teilnehmern.
Genau, aber wichtig ist eben auch, und das wird auf jeden Fall vermittelt, es gibt auch noch andere Suchmaschinen als Google.
Ja, genau.
Man auf jeden Fall. Das gehört auch zur Medienkompetenz, ja. Ne? Weil das heißt ja schon Google.
Ja. Ja,
aber eben, es gibt eben auch andere Möglichkeiten.
Ich will noch einmal, du hast vorhin das Thema Laune oder Spaßfaktor erwähnt, das auch in den Fokus rücken. Wie schafft ihr es, spielerisch bei den Teilnehmenden die Lust am Thema Medienkompetenz oder digitale Wege zu ergründen, wecken?
Das ist auch eine wunderbar wichtige Frage. Ich habe eher den Ansatz, ich versuche Teilnehmer nicht zu demotivieren, anstatt sie zu motivieren, weil ich davon überzeugt bin, sie sind schon motiviert und haben schon Lust, was zu machen. Um das sie nicht zu demotivieren, versuche ich immer praktische Beispiele zu finden. Das heißt, dass mir also Themen, die vielleicht auch in den Medien vorkommen, beispielsweise diese Filterblase oder Echokammern, die hört man ja mal so und mal zu durchdringen, was das ist, das setzt dann auch mal vielleicht spaßfrei. Und ansonsten, wie gehen eigentlich zum Beispiel, hatten wir das zuletzt, Samsung? Was für eine Digitalstrategie hat Samsung eigentlich die letzten Jahre verfolgt? So, da hat man mal nicht nur dieses theoretische Konstrukt, sondern versucht das mal ein bisschen einen Transfer zu leisten in der Praxis. So, und das... Zumindest war das jetzt bei mir so und die Rückmeldung war jetzt nicht so schlecht. Mhm. War denn so ein bisschen der Spaßfaktor? Weil wichtig ist eben, ich glaube, das ist bei der Dozentenschaft insgesamt angekommen, wir müssen versuchen, so ein bisschen spielerisch in diese Themen reinzufinden, weil anders kriegen wir diesen Zugang, glaube ich, gar nicht mehr hin. Mhm. Also insbesondere bei diesen komplexen Phänomenen der Erwachsenenbildung.
Ja, beziehungsweise aber ich glaube, da sind auch Erwachsene und also es ist egal, wie alt der Mensch ist, solange man es halt auch hinkriegt, also ist spielerisch, klar, aber halt auch einen konkreten Zusammenhang zu der Tätigkeit, die man in Zukunft ausüben wird oder zu dem Feld, das man gerade durchnimmt, irgendwie zu schaffen, also da diesen Link irgendwie hinzukriegen, dann hat man die natürlich auch. Und das ist absolut ideal. Also wenn man das sozusagen verbinden kann, einmal den Spaß, aber dann natürlich auch die ganz konkrete Nützlichkeit. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Samsung Digital Strategie, Marketing, das passt 1:1, das macht Spaß, ne? Aber man hat auch das konkrete Thema dazu und dann gibt es natürlich immer Lernfelder, die sind jetzt vielleicht ein bisschen trockener, was weiß ich, Controlling, Kosten-Leistungsrechnung. Aber wenn man es da dann einem konkreten Beispiel zum Beispiel macht, ne? Also wie könnten irgendwie Kosten-Leistungsrechnungs-Apps zum Beispiel, ne? Wie funktionieren die, wo werden die eingesetzt, solche Geschichten?
Ich habe jetzt noch mal zwei Begriffe, die sind sehr schlagwortartig. Das eine ist DSGVO und das zweite ist Corona. Die DSGVO war vor Corona, muss man jetzt dazu sagen. Und sie hat uns quasi den Spaßfaktor erstmal ganz schön genommen. Wir mussten alle prüfen, checken, verändern, anpassen. Das würde ich euch bitten, auch noch mal zu beleuchten. Und natürlich den Schub, den wir im Rahmen der Digitalisierung durch Corona jetzt erleben konnten. Wie lange wird der anhalten? Wie wird die Zukunft damit sein? Ihr dürft gerne also Prognosen wagen.
Wenn ich die Antwort dafür wisse, würde ich sie verkaufen. Bitte, Michael.
An Google.
Oder Samsung.
Ja, also welche Frage sollen wir anfangen? Mit
also, DSGVO?
Ja.
Genau.
Also das ist natürlich, also ehrlicherweise habe ich das jetzt im Bereich Medienkompetenz überhaupt nicht unterrichtet. Eher einfach nur mit dem Zusammenhang, wenn überhaupt zitierweise und wie kann ich eigentlich Quellen überprüfen. Dieser DSGVO-Bereich spielt bei uns eher in dem Lernfeld 11 eine Rolle, wo es um organisatorische Punkte geht oder Qualitätsmanagement. Weil da geht es dann tatsächlich auch um die Fragen, wie kann ich eigentlich Daten vielleicht aufbewahren. Oder wenn ich personalwirtschaftliche Angelegenheiten im Lernfeld 8 unterrichte, da haben wir dann auch sowas wie Personalakte und wie können wir eigentlich mit Daten, wie lange sollen wir Daten aufbewahren etc. Und was vielleicht interessant wäre, wäre jetzt noch die Frage, ob wir im Bewerbungstraining sowas nochmal in so eine Bedeutung zuschieben, weil wir ja auch bei Bewerbungen jetzt manchmal den Hinweis bekommen, dass die Daten entweder aufbewahrt werden oder dass sie vernichtet werden sollten. Das wäre vielleicht auch noch so ein Hinweis. Das Thema ist, das Interessante an diesem DSGVO-Thema ist ja eigentlich, dass für uns Deutsche gar nicht die Welt zusammengebrochen ist oder da einen Umbruch vollzieht, sondern weil wir sind ja schon ziemlich gut aufgestellt und viele Datenschutzrechtler aus Deutschland haben sich da ja sehr gut durchgesetzt. Das heißt, wir müssen nicht die Welt da jetzt ganz verändern, so wie beispielsweise die Italiener in ihrem Datenschutzrecht. Aber es ist natürlich ein Thema, weil es vor allem auch neue Berufsfelder ja auch aufkommen. Ne? Also jemand, der im Fokus ein Personaldienstleister ist, der hat da ein ganz anderes, vielleicht eine ganz andere Verbindung zu. Oder wenn Sie Datenschutzbeauftragter werden wollen, sowas. Ja, aber das wäre jetzt für mich erstmal zur DSGVO.
Ja, also konkret wäre das, also wird das für uns eher ein Thema sein, je stärker wir, da kriegen wir dann gleich wahrscheinlich den Überschwang zu Corona hin, je stärker wir mit kollaborativen Kommunikationstools arbeiten, also nehmen wir jetzt Teams, Zoom etc., da kommt natürlich die DSGVO ganz praktisch zum Tragen und da wird sich auch damit auseinandergesetzt oder im Bewerbungstraining. Also dass dort dann halt Fragen aufkommen, was passiert eigentlich mit meiner Bewerbung, wenn ich sie dort online hochlade, auf so ein Portal oder solche Geschichten, das schon. Aber nee, es ist tatsächlich jetzt kein einzelner Unterrichtsbauteil irgendwie.
Gut, aber deine Meinung interessiert mich auch unabhängig davon, ob es ein Unterrichtsbauteil ist.
Zu der DSGVO allgemein oder was?
Zu Corona und die Zukunft.
Ach so, zu Corona und die Zukunft, alles klar. Okay, Corona und die Zukunft. Ja, Corona hat also meiner Meinung nach viel verändert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also bei uns, ja, hat einen großen Impact gehabt, definitiv. Also es hat auch vieles vorangetrieben, was ich jetzt zum Beispiel meinte mit diesen kollaborativen Tools, mit Kommunikationstools, all sowas. Das hat es ja vorangebracht, weil wir sind ja eigentlich... Nicht nur eigentlich, also eigentlich gibt es ja gar nicht, sondern wir sind ein Präsenzbildungsträger. Das ist irgendwie immer unsere DNA gewesen. Ich denke, das bleibt auch unsere DNA. Aber was bei uns im Fachbereich es halt hervorgebracht hat, ist eine gewisse Flexibilität und auch ein gewisser Spaß daran, das auszuprobieren. Also das hat man auch wirklich in der Dozentenschaft gemerkt. Das ist dann unterschiedlich verstärkt gewesen, aber wie sich das so durchgesetzt hat und auch von den Teilnehmenden kommen da durchaus positive Rückmeldungen. Also dass es gerade die Möglichkeit besteht, zu wechseln. Mhm. Von der einen zur anderen. Das ist ja auch glaube ich mal, so erziehungswissenschaftlich ganz interessant, wenn dann halt wirklich andere Kanäle auch einfach angesprochen werden. Weil es ja immer doch noch ein Unterschied ist, ob man vom Bildschirm sitzt und über irgendein Kommunikationstool zusammenarbeitet und dann vielleicht in irgendwelche Breakout-Rooms geht mit seiner Gruppenarbeit oder halt dann wiederum direkt in einem Klassenraum mit dem alten Medium, Tafel, Whiteboard, was auch immer. Ne? Und da den Dozenten vor sich hat. Ja, wie es weitergeht in Zukunft, wenn das noch die Frage war, meiner Meinung nach wird es ungefähr so bleiben.
Du kannst noch einen Schlusssatz platzieren.
Habe ich dir jetzt die Zeit genommen?
Also. Einen Schlusssatz? Es gibt von Robert Musil ein wunderbares Zitat und das hieß, wir irren vorwärts. Aber es geht halt immer vorwärts. Also ich glaube, wir haben grundsätzlich gemerkt, dass es auch ohne geht. Also wir haben uns daran auch anpassen können. Mhm. Aber letztendlich wird es, so glaube ich, auch in der Zukunft immer jetzt nicht mehr entweder oder, sondern und sein.
Ich habe auch mal einen Podcaster gehört, der meinte, also wenn es um Probleme gibt, die Menschen damit lösen können, dass sie Werkzeuge herstellen, dann macht er sich keine großen Sorgen, weil das ist die Kernkompetenz der Menschheit, dass sie ein Problem haben und dafür erfinden sie ein Werkzeug. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mit durchaus Corona, hat man es wieder gesehen.
Auf die digitale Welt auch übertragbar.
Ja, überall, wo Menschen unterwegs sind. Ne?
Erstmal möchte ich mich sehr herzlich bei euch bedanken. Vielen Dank, Michael Kraft. Vielen Dank, Urs Theisen. Das Gespräch mit euch hatte wirklich unglaublich viele Facetten und wir können jetzt schon anknüpfen und sagen, das digitale Mindset zum Beispiel könnte ein nächster Podcast werden, aber auch viele andere Themen. Ihr habt wirklich sehr im Detail argumentiert und viele Aspekte herausgestellt. Vielen herzlichen Dank euch beiden und ja, bis zum nächsten Mal.
Kann ich auch nur sagen, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen lieben Dank.